SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Dominik Bolloff. Dominik lebt heute in Berlin, ist aber in Saarbrücken geboren und in Püttlingen aufgewachsen. Und wir unterhalten uns über seinen ersten Roman »Die Launen der Ziege«. Den Anstoß dazu gab seine eigene Familiengeschichte, die spannend ist und ja mindestens so spannend wie das Kapitel der saarländischen Geschichte, in der der Roman spielt. Hallo Dominik, schön, dass du mein Gast bist.
Hallo.
Auch wenn du schon seit einigen Jahren in Berlin lebst, bist du noch regelmäßig und gerne im Saarland?
Ja, regelmäßig schon. Ich denke mal ein bis zweimal im Jahr. Jetzt durch die Lesung auch häufiger. Und ich komme auch immer wieder gerne auf jeden Fall.
Gibt es Rituale oder Dinge, die nicht fehlen dürfen, wenn du quasi auf Heimatbesuch in Saarland kommst?
Also ein Abstecher nach Frankreich auf jeden Fall, den plane ich immer gerne ein. Und ansonsten meine Freunde, die ich besuchen will. Da habe ich auf jeden Fall noch eine Handvoll, die ich auf jeden Fall besuchen will.
Ja. Und gibt es was ihr dann immer macht? Also
ja, also die sind auf jeden Fall sehr trinkfest. Also meistens beginnt es und endet es ein bisschen feuchtfröhlich, aber ein festes Programm haben wir eigentlich nie.
Die freuen sich, wenn du auf alle Fälle aus der Hauptstadt mal wieder im Saarland vorbeischaust.
Ja, hoffe ich. Ja.
Und wird angestoßen. Ja. Schön auf alle Fälle, dass du mal wieder hier bist und vor allen Dingen, dass du Zeit für uns hast. Lass uns über deinen ersten Roman, Die Launen der Ziege, sprechen. Die Geschichte beginnt 1956, kurz nachdem die Saarländer sich dafür entschieden haben, Teil der noch jungen Bundesrepublik zu werden. Ein spannendes Kapitel saarländischer Geschichte. Die Idee zu dem Roman liefert deine eigene Familiengeschichte. Inwiefern?
Ja, also im Roman geht es ja darum, dass der Erzähler, ein 9-jähriger Junge namens Robert, aus dem Saarland nach Marokko auswandert, direkt an die algerische Grenze. Und das basiert eigentlich auf wahren Begebenheiten. Also mein Großvater, der war hier im Bergbau beschäftigt. Und er ist dann, nachdem das Saarland wieder angegliedert werden sollte, mit seinem damaligen Vorgesetzten in eine Zinkmine nach Algerien gegangen. Der Vorgesetzte hat ihn damals eher so spaßeshalber gefragt, so, ja, Bolloff, haben Sie Lust? Er hat nicht wirklich daran geglaubt, dass irgendjemand mit wollte, aber mein Großvater hat dann gesagt, ja, ich rede mal mit meiner Frau und dann haben sie entschieden zu gehen.
Warum wollte er nach Marokko, ist er mit seinem Vorgesetzten mitgegangen? Was hat ihn daran gereizt?
Ja, also ich denke schon auch Karriere hauptsächlich. Also mein Großvater war ein sehr ambitionierter Mensch und er wollte dann einfach ein bisschen aufsteigen, sag ich mal. Ja.
War das was Ungewöhnliches damals oder sind in der Zeit mehrere saarländische Bergleute nach Marokko gegangen, um in dieser Grube in Algerien, die direkt hinter der Grenze in Algerien war, zu arbeiten?
Also ich weiß nur von noch einem, also dann auch mit ganzer Familie. Ich glaube nicht, dass das so häufig war, aber er war auch nicht der Einzige.
Also was Besonderes auf alle Fälle. Wann hast du das erste Mal von dieser besonderen Auswanderergeschichte deiner Familie gehört?
Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das anfing. Also eigentlich schon immer. Das kam immer mal wieder auf. Am Essenstisch wurden irgendwelche Anekdoten erzählt. Und für mich war das natürlich spannend, weil ich mag das Saarland, aber es gibt hier keine Skorpione, es gibt hier auch keine Schakale und so weiter und einfach dieses ganze abenteuerliche Setting zu hören und zusätzlich zu dem Fakt, dass da mein Vater, den ich halt nur als diesen Kleinstadtmensch, der arbeiten geht und nach der Arbeit nach Hause kommt, kenne, das alles erlebt hat, war für mich natürlich sehr spannend als Kind vor allem. Ja.
Also hat dich ein Stück weit überrascht, dass deine saarländische Familie in den 50ern aus Püttlingen, was ja wirklich eine Kleinstadt hier bei uns im Saarland ist, aufgebrochen ist in ein so großes Abenteuer?
Dann. Ja, zudem, es gab natürlich noch sehr viele Fotos auch und auch Filmaufnahmen. Und die, finde ich, haben für sich schon fast schon künstlerischen Wert. Und das war immer spannend, die anzuschauen.
Man kann viele der Fotos auch auf deiner Facebook-Seite sehen und auch die Videos. Und es ist spannend, wenn man sich da durchklickt oder da durchschaut und sieht auch, was das für ein Abenteuer eben war. Ne? Und noch eine andere Welt, damals eben eine weit entfernte. Wie entstand dann aber die Idee, aus der Geschichte deiner Familie einen Roman zu machen?
Ja, das ist so gewachsen, würde ich sagen, organisch. Also wenn man mit so vielen Geschichten aufwächst, dann gerade als Kind hat man ja noch eine sehr lebhafte Fantasie und das entwickelt sich dann so weiter. Und eigentlich habe ich diese Menschen, die meine Familie waren, dann irgendwann gar nicht mehr als meine Familie gesehen, sondern in meinem Kopf waren das dann einfach andere Menschen. Und dadurch habe ich dann die Romanfiguren entwickelt und es hat sich dann einfach so ergeben. Und geschrieben hatte ich sowieso und irgendwann kam mir der Gedanke, ja eigentlich gibt dieser Stoff ja so viel her und daher also kann man eine schöne ja, eine schöne Geschichte drumherum bauen einfach und die einbetten in dieses Setting, ja.
Wir haben die Abstimmung angesprochen, in der sich ja die Saarländer oder ein Großteil der Saarländer dafür entschieden haben, wieder Teil der Bundesrepublik zu werden. Diese Abstimmung ist auch Thema in deinem Roman, weil damals gab es auch viele Risse oder Streit in Familien. Auch in der Familie deiner Figuren gibt es Streit über diese Abstimmung und den Ausgang. Zum Beispiel Robert, die Figur, die uns die Geschichte erzählt in deinem Buch, wird auch von seinen Schulfreunden Sauwackes Franzmann genannt, gehänselt und verprügelt, weil sein Vater sich eben gegen den Anschluss an Deutschland entschieden hat und er für die Eigenständigkeit des Saarlandes gestimmt hat. Du lebst heute in Berlin. Kannten deine Freunde das Kapitel der saarländischen Geschichte? Oder wie ist es, wenn du davon erzählst?
Nein, davon weiß tatsächlich fast niemand irgendetwas. Ja, also wenn man sagt, dass das Saarland mal ein eigener Staat war mit eigener Verfassung, eigener Flagge und ich glaube sogar Hymne. Also das hat eigentlich noch nie irgendjemand gehört.
Und wie reagieren die dann, wenn du davon erzählst oder von deiner Geschichte, deiner Familie auch?
Ja, also meistens sind sie halt überrascht, ja, und dann erzähle ich ein bisschen was davon und ja, das war, also das Interesse am Saarland ist bundesweit, muss man halt leider zugeben, schon auch sehr gering. Also ich glaube, das wird immer noch ein bisschen so als Rand-Marginal- Phänomen am Rand der BRD irgendwie gesehen, was schade ist, aber irgendwie auch verständlich. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt auch nicht allzu viel über Mecklenburg-Vorpommern.
Aber wie erklärst du deinen Freunden dann das Saarland oder was es auch ausmacht mit seiner besonderen Geschichte?
Ja, das Lustige, also für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis war, ich bin mal mit meiner ehemaligen Partnerin hierher gezogen für ein Jahr. Sie war Kolumbianerin, sie ist in Bogotá groß geworden, die Familie hat in Lima gelebt, wir haben uns in Berlin kennengelernt, also jemand, den eigentlich nur Großstädte kennt. Mhm. Und sie hatte entsprechend ein bisschen Angst und Berührungsängste und ich fand, da hat sich so das Positive an den Saarländerinnen und Saarländern gezeigt. Weil es ist schon eine sehr, im Großen und Ganzen eine sehr herzliche Kultur und eine Willkommenskultur. Also wenn irgendjemand was zu essen auftischt, dann wird man auch mal eingeladen. Ja, also es ist ein bisschen südländischer fast schon, finde ich teilweise. Und das finde ich ist was Schönes und auch was Erhaltenswertes. Gibt es leider nicht überall. Es gibt natürlich auch ein bisschen griesgrämigere Menschen auch hier im Saarland. Aber im Großen und Ganzen versuche ich das Saarland immer ein bisschen dadurch zu erklären, dass es ja, bodenständig klingt so ausgelutscht, aber halt schon so, es geht halt um gutes Essen, gutes Beisammensein. Es gibt ja den klassischen Spruch, ne, Hauptsache gut gess und so. Ich finde, es bringt es eigentlich schon ein bisschen auf den Punkt.
Da ist auf alle Fälle was dran und vor allen Dingen, ich selbst bin auch kein Saarländer, lebe aber seit vielen Jahren hier und das, was du sagst, ist mir auch begegnet, dass die Leute sehr offen sind und einem ja wirklich willkommen heißen und sich auch für einen interessieren und was die Menschen auch ausmacht hier im Saarland. Ja. Eben. Aber gibt es auch Klischees, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst? Oder?
Ja, natürlich. Also der Klassiker ist die Größe des Saarlands. Es gibt ja immer diesen Vergleich mit, ich glaube, mit irgendeinem Ölteppich. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gibt es sehr wahnwitzige und viele Vergleiche, also einfach in Bezug zur Größe. Ja, ist halt so. Also es kommt ja nicht darauf an, wie groß man ist als Gebiet, sondern ja, auf die menschlichen Dinge.
Was die Menschen eben ausmacht. Wenn wir nochmal zu deinem Roman kommen. In deinem Roman macht sich Roberts Familie dann in ihrem Peugeot 203 auf den Weg nach Marokko. Mit dabei sein Hund. Vom Saarland aus geht's durch Frankreich und Spanien, wo sie dann die Fähre nach Afrika nehmen. 4 Tage waren sie unterwegs, also ein richtiger Roadtrip. Robert, 1946 geboren, sieht auf der Reise auch zum ersten Mal das Mittelmeer. Also eine verrückte Reise für die Zeit damals.
Mhm. Ja, man muss sich ja auch, das kann man sich vielleicht heute auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich bin immer noch überfordert, wenn ich in einem Mietwagen sitze, weil da so viele Knöpfe sind und das war ja damals auch wirklich einfach eine Blechkiste und mit so einem Ding halt voll bepackt, so eine Strecke hinzulegen, war an für sich schon ein Abenteuer eigentlich.
Ja. Auch deine Großeltern sind mit dem Auto nach Marokko gefahren, da war es glaube ich ein Opel. Ne?
Den sie ja, hatten. Unter anderem, also es ist nicht mehr so ganz reproduzierbar, weil sie auch öfters hin und her gefahren sind, teilweise ist mein Großvater auch mal geflogen, aber genau, ich glaube hauptsächlich war es ein Opel damals. Ja.
Aber er hat, du hast schon gesagt, die Reise auch dokumentiert, er hatte schon eine Super-8-Kamera damals.
Normal-8 sogar,
also der Vorläufer. Und hat die Zeit in Marokko und auch die Reise dokumentiert. Und es gibt Aufnahmen, wo eben, glaube ich, dieser Opel, der an einem Kran hängt und verschifft wird. Also wahnsinnige Bilder. Ja,
ja diese Stelle habe ich ja dann auch in den Roman eingewebt, weil ich sie irgendwie, ja, fast schon, ist irgendwie auch schon so eine Metapher, fand ich. Weil gleichzeitig sieht man auf den Bildern noch, wie diese Pferde hochgeladen werden. Und ich fand es so einen schönen Kontrast zwischen, also das, was dann damals modern war, so der moderne PKW, und gleichzeitig gibt es in diesem Universum aber auch genauso noch Pferde und ja.
Es gibt ja auch viele Fotos noch aus der Zeit. Habt ihr euch die Filme und Fotos ab und zu da mal zusammen auch angeschaut? Oder?
Ja, wir mussten die ja abfilmen. Also wir hatten noch den Projektor und sie war noch auf Band und wir haben sie dann abgefilmt, weil die Bänder ja nach und nach auch nachlassen. Also die Qualität, die waren ja auch nie professionell gelagert. Die lagen irgendwo in der Ecke rum. Mhm. Und mein Vater fand es dann irgendwann schade, wenn sie kaputt gehen, und hat sie dann abgefilmt. Und im Zuge dessen haben wir alles nochmal geschaut.
Aber wurde da häufig dann drüber geredet oder wurden die nochmal rausgeholt dann so, was weiß ich, bei Familienfesten? Oder wenn man drauf kam und sagt, ach, warte mal, ich hole nochmal die Fotos und lass nochmal gucken?
Ja, ein paar Mal. Das war jetzt kein so Ritual, aber also bei meinen Großeltern, wenn sie über die Vergangenheit gesprochen haben, haben sie meistens über nebensächliche Details gestritten. Also das war dann immer, okay, das und das ist passiert. War das jetzt 56 oder 57? Nein, das muss im April gewesen sein. Deswegen, und dann kam es meistens zu einem Streit. Und dann hat man teilweise versucht, das anhand von Fotoalben dann zu rekonstruieren. Da ging es dann aber eher darum, wer recht hatte.
Wie haben dir jetzt die Fotos und auch die Filme geholfen beim Schreiben?
Ja, sehr. Also natürlich ist dieser Ort ja auch so ein recht obskurer kleiner Ort, den niemand kennt.
Bubeker,
genau. Und überhaupt zu wissen, wie es dort aussah, ist schon spannend. Mhm. Es gibt auch über diesen Ort tatsächlich Literatur, weil es auch architektonisch was Besonderes war. Genau, also ich habe mich da reingefuchst und es war natürlich dann schön, dass das dadurch so erlebbar wurde für mich. Ja.
Du bist auch hingefahren, da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Und angeblich gibt es auch noch die Kamera von deinem Opa.
Ja, die habe ich noch. Ja.
Wird gehütet,
ja. Sie wurde leider auch nicht sehr gut gelagert, aber ich glaube, sie funktioniert noch, ja.
Wie viel deiner eigenen Familiengeschichte ist letztlich dann in deinen Roman eingeflossen?
Viel und nicht viel, würde ich sagen. Also was äußere Begebenheiten angeht, schon einige. Ich habe mir da noch ein bisschen einen Spaß draus gemacht, absichtlich Szenen einzuweben, von denen es Aufnahmen gibt, einfach weil ich es spannend fand, so ein bisschen die Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit zu vermischen oder ja. Andererseits sind die Personen selbst, die Figuren, ich habe da nicht an meinen Vater gedacht zum Beispiel, ich habe auch nicht an meine Großeltern gedacht. Hätte ich das getan, wären wahrscheinlich viele meiner Familienangehörigen jetzt auch sauer auf mich, weil die Familie kommt ja nicht unbedingt gut weg in dem Roman. Also die Figuren sind schon eigenständig, aber es gibt Dinge, die Robert passieren, die auch meinem Vater passiert sind. Also ich weiß zum Beispiel, also Robert im Roman lernt ja dann, wie man Skorpione fängt und will das auch ganz stolz seinem Schwarm auch irgendwann mal zeigen, kommt dann leider nie dazu. Und das weiß ich, weil mein Vater das mir erzählt hat, wie man Skorpione fängt. Mhm. Also scheinbar kann man sehen, wo die sich unter einem Stein eingraben. Und wenn man dann ein Glas davor legt und einmal draufklopft, dann springen die halt raus und dann hat man sie im Glas. Genau, solche Dinge sind tatsächlich passiert. Aber die Ziege ist erfunden, auch das Ganze drumherum. Auch es wird ja ein bisschen das Verhältnis der Mutter zu diesem Arzt beziehungsweise Apotheker, das ist alles erdichtet.
Ich habe schon gesagt, nach diesem Roadtrip, nach 4 Tagen, ist die Familie von Robert in deinem Roman in Marokko, in der Stadt direkt an der Grenze zu Algerien angekommen. Eine Stadt, wie du gesagt hast, die es wirklich gab. Nimm uns mal mit dahin, wie müssen wir uns die vorstellen?
Ich kann ja mal beschreiben, wie das heute ist, wenn man dort ankommt. Also das liegt ja direkt an der algerischen Grenze, südöstlich von Oujda. Und ich bin mit dem Auto von Oujda dorthin gefahren und man merkt schon nach und nach, dass das keine Gegend mehr ist, wo sich Touristen hin verirren. Mhm. Man kommt auch in verschiedene Polizeisperren, weil A ist das Verhältnis zwischen Algerien und Marokko nicht das Beste. Die Landgrenze ist auch komplett geschlossen, unter anderem auch wegen Schmuggel und anderer Dinge. Also eigentlich fühlt man sich so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen wie ein Kriegsgebiet, aber man merkt schon, man kommt hier irgendwo hin, wo man zweimal angeschaut wird, was man hier eigentlich treibt. Und bei den Polizeikontrollen, das fand ich sehr schön, ich hatte die Fotos dabei von damals und die waren gar nicht an meinem Pass interessiert. Ich habe denen die Fotos gezeigt und dann stand ich mit den Grenzpolizisten da und hab mir die Fotos angeschaut. Ah ja, das kenne ich, da war ich auch schon. Und dann haben sie mich alle durchgewunken. Mhm. Und wenn man dann in Boubekir reinkommt, also es gab früher 2 Teile. Dieser eine Teil war eher so eine, Direktorenviertel mit Bungalows, mit Gärten. Und dann gab es den alten Ortskern, der ist auch noch bewohnt teilweise, da gibt es auch noch ein Geschäft, aber auch schon sehr ausgestorben. den Supermarkt, der auch im Roman vorkommt, den gibt es schon lange nicht mehr. Das ist auch ein Trümmerfeld. Die komplette Medina ist ein Trümmerfeld, was damals ja so das architektonische Glanzlicht war, ist heute ein Eselstall. Also da war einfach ein Esel drin, die Moschee ist sogar zerfallen. Also es sieht schon sehr düster aus eigentlich.
Gibt es die Mine noch, die Zinkmine auch?
Ich habe zumindest den Förderturm noch gesehen auf der algerischen Seite. Ob die in Betrieb ist, weiß ich nicht. Also ich konnte ja nicht hin. Mhm. Mein Großvater hat auch immer behauptet, dass in der Mine ein Schacht nach ihm benannt sei. Wobei man da auch nicht so genau weiß, was jetzt stimmt. Aber ich habe tatsächlich auch in dem Ort noch jemand getroffen, der meinte, dass er sich an meinen Großvater erinnert. Also er hat selbst dort gearbeitet, ja.
Und wie kam es dazu, dass ein Schacht nach deinem Großvater benannt wurde?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch einfach so eine Familienlegende, die vielleicht dann rumgereicht wurde. Es wird wahrscheinlich irgendein Fünkchen Wahrheit wird es geben, aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht.
Aber eine gute Geschichte.
Genau, ja, es kommt drauf an, dass man sie erzählt.
Man merkt das auch in deinem Roman, wie du die Stadt damals beschreibst. Es muss eine besondere Stadt gewesen sein, gerade dieses Viertel, wo die ausländischen Arbeitskräfte gelebt haben. Franzosen waren da, Spanier, aber auch Kanadier, eben Deutsche. Es gab ein Kino, ein Schwimmbad, einen Supermarkt, einen Sportplatz, so dass sich eben ja die ausländischen Arbeitskräfte auch wohlfühlten oder dorthin gekommen sind. Wie muss man sich ja diesen Alltag der Menschen dort vorstellen, die zum Arbeiten hingekommen sind, auch deiner Familie und der Figuren im Roman?
Ja, also bei meinem Großvater weiß ich, er ist tatsächlich immer mit seinem Auto über die Grenze gefahren. Das weiß ich deswegen, weil einmal gab es einen Anschlag auch, also die Felagas, die Freiheitskämpfer sozusagen in Algerien, haben die Mine attackiert, haben einen Generator zerstört und so weiter. Und die ganze Grenzbewachung, die sind auch alle getürmt und mein Großvater ist trotzdem einfach durchgefahren und wurde auch tatsächlich nie angegriffen oder sonst wie behelligt. Fand ich schon bemerkenswert. Also scheinbar haben die doch auch irgendwie einen Unterschied gemacht und haben gedacht, okay, hier wollen wir uns nicht einmischen. Wir wollen hier niemanden irgendwie verletzen, der nicht Franzose ist sozusagen. Wie der Alltag jetzt sonst war, ich weiß halt von meinem Vater, also mein Vater hat eigentlich auch nur positive Erinnerungen und auch viele, die damals dort gelebt haben, auch Marokkaner halten diesen Ort eigentlich in Ehren sozusagen, in ihrer Erinnerung. Es gibt da ganze Internetforen, wo Leute Fotos teilen und so weiter. Es war schon sehr westlich geprägt auch. Also es gab halt viele Beatbands und so weiter damals. Es war schon ein besonderer Ort, glaube ich, eben dadurch, dass so viele Menschen aus aller Herren Länder dort zusammenkamen. Natürlich gab es aber auch soziale Ungerechtigkeiten. Mhm. Es gab schon auch eine gewisse Trennung zwischen wer kommt jetzt woher und wer wird wie behandelt und wer hat welche Rechte und Freiheiten. Also ganz so rosig. Ich wollte es im Roman jetzt auch nicht so verklären, als sei es so eine absolute Idylle gewesen, weil eigentlich war der Ort ja permanent latent bedroht. Durch die Nähe zur Grenze gab es schon auch wahrscheinlich sehr viele zwielichtige Gestalten, die dort irgendwelche Geschäfte betrieben haben auf irgendeine Art. Es gab tatsächlich auch ja Leute, die im Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht unbedingt mit einer weißen Weste da rausgingen und sich dort irgendwie aufhielten, weil sie weg wollten. Also es war eine bunte Mischung, sage ich mal. Aber trotzdem auf der Oberfläche hatte der Ort eigentlich viel zu bieten. Auch es war eigentlich, es war wie so eine Bubble, würde man heute sagen, ja.
Die Stadt, wo dein Roman spielt, liegt unweit der algerischen Grenze. Dadurch kommen deine Figuren in dem Roman auch immer wieder in Berührung mit dem Algerienkrieg. Man hört Schüsse, ein Schulfreund von Robert, dem Erzähler, tritt auch auf eine Mine. Wie intensiv hast du dich jetzt auch nochmal für den Roman mit der Geschichte des Algerienkriegs beschäftigt?
Ja, ich habe mehrere Bücher dazu gelesen. Also der Algerienkrieg, wie gesagt, im Roman ist es eher so eine Drohkulisse, die so ein bisschen im Untergrund schwelt. Von da habe ich jetzt nicht allzu viele historische Fakten eingewebt im Endeffekt. Aber trotzdem wollte ich mich natürlich damit beschäftigen, um einfach auch die politische Lage zu verstehen. Und ja, es ist auf jeden Fall kein schönes Kapitel in der Geschichte. Also die Gräueltaten, die da auf beiden Seiten begangen wurden, ich glaube, da hat sich wirklich niemand mit Ruhm bekleckert.
Ja, ist auch so. Nebeneinander, diese heile, schöne Welt eben in dieser Siedlung und dann eben auch immer wieder plötzlich begegnet man dem Krieg oder den Folgen des Krieges. Du beschreibst, das fand ich sehr eindrücklich, da eine Situation, wo Robert mit einem Freund und seinem Schwarm, der Veronique, unterwegs sind in der Wüste wird ein Fest gefeiert, da wurde extra wurden Zelte aufgebaut und sie treffen einen Jungen oder sehen einen Jungen und ein französischer Junge ist dabei und ruft was und der schleudert dann mit einer Steinschleuder einen Stein und verletzt eben den Schwarm Roberts.
Ja, ja, das beruht tatsächlich auch auf wahren Begebenheiten. Also mein Vater hat mir erzählt, dass teilweise die Jungs dort dann schon auch einheimische Jungs ein bisschen provoziert haben. Ja, es war natürlich...
Diskriminiert haben.
Ja, und die Kinder machen das natürlich auch nach, ne, was sie von den Eltern mitbekommen. Und natürlich war das Verhältnis ja, der Franzosen zu den Feldergas, also muss man nicht erklären, dass es zu der Zeit schwierig war. Und das hat sich dann, die Kinder haben das dann auch einfach teilweise reproduziert und haben den Krieg dann auch auf eine gewisse Art irgendwie reproduziert. Und genau, das hat sich dann in solchen kleinen Szenen entladen oder gezeigt.
Was hat dein Vater sonst erzählt oder auch deine Großeltern, wie es für sie war, eben so eng an diesen Krieg zu leben?
Ja, also ich glaube, mein Vater wurde da ein bisschen rausgehalten. Der hat es wahrscheinlich nicht so mitbekommen. Ich glaube, mein Großvater eher, weil er eben halt öfter in Algerien selbst war. Das habe ich nie verstanden bei meinem Großvater. Also auch die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, was der da alles miterlebt hat. Das hat er alles mit so einer ja fast schon gespenstischen Nüchternheit teilweise erzählt. Was ich glaube ich, also ich deute das heute so, dass es einfach, und das habe ich auch versucht ein bisschen zu zeigen in dem Roman, die Nachkriegsgeneration, die war halt einfach so darauf getrimmt, sich nicht mit eigenen Gefühlen zu befassen. Weil ich glaube, ansonsten, wenn man sich mit Gefühlen befasst, kann man so auch gar nicht sein, um in so einer falschen Welt zu funktionieren, auf eine gewisse Art. Und ich glaube, das waren alles irgendwie Schutzmechanismen, die bei manchen halt besser und bei manchen schlechter funktioniert haben. Und ja, also er hat das alles irgendwie immer so erzählt, als hätte ihn das nicht wirklich gejuckt. Also als wäre da einfach... Das hätte er so hingenommen, akzeptiert. Er ging halt zur Arbeit und fuhr wieder zurück.
Wo war dein Großvater im Zweiten Weltkrieg?
Am Mittelmeer irgendwo. Also er war bei der Marine auf einem Versorgungsschiff, glaube ich.
Und diese Figuren tragen ja diese Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs, da ja gerade mal 10 Jahre vorbei war, noch mit sich. Auch der Apotheker, den du angesprochen hast, der offenbar ein reales Vorbild auch hatte. Also eine Vorgeschichte, die dir wirklich begegnet ist bei der Recherche. Was war das für eine Geschichte?
Ja, es gibt einen Artikel in Le Monde von aus dem Jahr 1960, glaube ich. Und also es gab dort einen Mensch, der auch also seine Familie ermordet hat, um den sich dann auch verschiedenste Legenden rankten und das habe ich einfach aufgegriffen. Aber wer das wirklich war, konnte niemand herausfinden. Ich habe es dann auch teilweise mal versucht herauszufinden, aber ich habe nichts dazu gefunden, auch nicht im politischen Archiv in Berlin oder ja.
Und dann gibt es noch den Weißen Tafelberg, wo die giftigen Grubenabfälle gesammelt werden, die aber auch Probleme machen.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, weswegen der Ort aufgegeben wurde, weil ja, es war, glaube ich, mal ein Absetzweiher und heute ist das einfach trockener Sand, so sehr weißer Sand. Der wird natürlich dann in der Gegend auch vom Wind herumgeweht und der hat wohl tatsächlich sogar Flecken auf der Kleidung hinterlassen, wenn man da irgendwie zu nah ranging und so. Also es muss schon eine sehr giftige Pampe gewesen sein.
Warum der Titel Die Launen der Ziege, Dominik?
Also die Ziege ist ja eigentlich eine zentrale Figur, kann man ja fast schon sagen, im Roman. Die Mutter des Erzählers ist ja eigentlich vollkommen überfordert und fühlt sich völlig fremd an diesem Ort und entwickelt dann ja so eine Art Tiersammelsucht. Sie schafft sich immer mehr sehr exotische Tiere an, aber unter anderem auch das einzige halbwegs normale Nutztier, eine Hausziege. Und diese Hausziege ist sehr krank. Man weiß nicht genau, was sie hat, aber sie hat auf jeden Fall Fehlbildungen an Hufen, hat dauernd Wunden, verschiedenste Leiden, kann kaum gehen. Trotzdem will diese Mutter diese Ziege unbedingt kaufen und hat sich auf die Fahne geschrieben, die päppel ich wieder auf.
Du beschreibst es auch so, dass man denkt, um Himmels Willen, die ist wirklich mehr tot als lebendig. Und also ich konnte mir sie gut vorstellen und man kann förmlich riechen, die Ziege und ihre Wunden, mit denen sie da zu kämpfen hat. Aber Mallis, die Mutter von Robert, hat sich eben in den Kopf gesetzt, sie wieder fit zu machen. Und du hast schon gesagt, sie hatte ganz viele andere Tiere. Ein Schakal hat sie sich gehalten. Was war da noch dabei? Ein Stachelschwein, Schildkröten gab es,
Genau, Wildschwein.
Wildschwein. Ja. War das bei deinen Großeltern auch so? War deine Großmutter zumindest in dem Punkt auch ein Vorbild für die Figur?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Tiere gab es alle, außer der Ziege. Also ich glaube jetzt nicht, dass meine Großmutter in irgendeiner Form psychisch instabil war und noch wirklich so eine Tiersammelsucht hatte. Aber ja, sie hat irgendwie immer wieder Tiere angebracht, die dann dort irgendwie im Garten rumliefen. Mhm. Und das fand ich halt, also ich kam deswegen dann auch erst auf das Thema. Also es gibt so einen Begriff dafür, Animal Hoarding. Das ist tatsächlich ein Phänomen, dass Leute aus irgendwelchen Gründen fast schon obsessiv einfach sich Tiere halten wollen. Als Ersatz für, ich weiß es nicht. Und das Thema fand ich dann spannend. Und ich fand, es hat sich einfach gut in die Figur gefügt. Einfach in dieses, ja, ich finde mich gar nicht zurecht. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wer ich hier bin und was ich tue. Und dann wie so eine Art Übersprungs- oder Ersatzhandlung, sich dann auf irgendwas zu fokussieren, was eigentlich von außen betrachtet völlig absurd ist. Ja, sich da so eine halbtote Ziege zu besorgen, die dann auch natürlich sehr viele Kosten und Arbeit verursacht. Das fand ich halt einfach in die Figurentwicklung gepasst.
Und es gibt ja auch eine Verbindung zum Saarland, wo die Bergleute sich Ziegen, so quasi, man sagt ja die Bergmannskuh.
Genau, ja. Darüber hatte ich tatsächlich gar nicht nachgedacht beim Schreiben, aber das ist ja auch das Schöne, wenn man einen Roman schreibt, es kommen einem so Ideen und hinterher denkt man dann, ja, das war richtig gut ausgeklügelt, aber eigentlich war es einfach nur so eine Eingebung, also nur so eine Impulsentscheidung.
Man könnte meinen, du hättest dir das von Anfang an so überlegt.
Aber ja, das könnte ich auch jetzt eigentlich behaupten, aber ich will ja ehrlich bleiben.
Die Mutter, die Mallis, deine Figur, kümmert sich eben, wie du sagst, um ihre Tiere mehr als um ihren Sohn, um Robert, der, man könnte ein Stück weit sagen, auch gefühlsmäßig vernachlässigt wird von seiner Mutter, aber auch von seinem Vater, der eigentlich nur seine Arbeit, seine Karriere in der Mine im Kopf hat, zeigt sich da auch ein bisschen so diese Kälte der Kriegsgeneration, die eben mit ihren eigenen Gefühlen vielleicht auch klarkommen mussten.
Genau.
Die erlebten.
Ja, und zusätzlich auch ein bisschen, das ist so ein Stück weit auch meine eigene Erfahrung. Ich habe so das Gefühl, es gibt einfach so Ingenieurstypen, die erklären die Welt halt durch Naturgesetze und so weiter. Und das ist im Großen und Ganzen ja auch hilfreich und hat uns als Menschheit weitergebracht. Aber es gibt eben auch ja, emotionale Bedürfnisse und als Kind einfach so ein Bedürfnis, Sinn zu haben oder sich die Welt zu erklären. Und wenn man weiß, wie Schiffsschrauben funktionieren, das bringt einem halt herzlich wenig, um mit solchen Extremsituationen umzugehen, wie ein Mitschüler stirbt. Und das wollte ich ein bisschen zum Ausdruck bringen. Also der Vater kümmert sich, versucht sich ja schon, neben seiner Arbeit, die natürlich die meiste Zeit den größten Raum einnimmt, versucht er sich ja schon noch ab und zu mal Zeit zu nehmen für den Sohn. Aber wenn er ihm dann was erklärt, dann ist das alles so abstrakt und so physikalisch, muss man sagen, aufgebaut, dass bei ihm da eigentlich gar nichts ankommt. Ja.
Also sehr pragmatisch und eben ohne Gefühle. Ich fand eine Szene so, die das auch gut spiegelt, ist, als Robert mit seinem Vater und Freunden zum Angeln fährt und ihm erzählt, dass er eben sich in Veronique verliebt hat, aber sie ihn ignoriert und so. Und der auch Mut dazu gehört, sowas als Junge oder als Pubertierender mit dem Vater zu teilen und der Vater dann nach kurzem Schweigen einfach nur sagt, du findest wieder eine Freundin.
Ja, genau, du findest schon neue Freunde, so ja. Nach dem Motto, genau. Ja, in dem Moment reflektierte er dann auch ein bisschen darüber, ob das nicht vielleicht schon auch so eine Art Trost sein kann, einfach das mal so auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und da steckt ja auch schon ein Fünkchen Wahrheit drin. Also wir kennen das ja alle, Liebeskummer und so weiter. Ne? Dann denkt man, oh Gott, die Welt geht zugrunde, ich werde nie wieder normal, es ist alles schlimm. Wenn man dann irgendwie mal einen Schritt zurückgeht und denkt, ja, okay, also hat halt nicht funktioniert, geht weiter das Leben. Und das kann natürlich schon ein Stück weit helfen. Aber es hat eben auch seine Limitationen.
In dem Moment hat es ja, genau. Geschmerzt. Halt findet Robert aber bei Halima. Sie ist Anfang 40 und ja die Haushaltshelfer der Familie.
Genau, sie ist also ein sehr abergläubiger Mensch und erzählt ihm auch Fabeln von Tieren und solche Dinge. Und tatsächlich kann er damit viel mehr anfangen eigentlich, weil diese Welt der Fabeln und Märchen, die er von ihr zu hören bekommt, aus denen kann er dann irgendwie halt Sinn gewinnen oder Sinn, genau, damit kann er sich die Welt dann besser erklären. Also unter anderem auch es gibt ja die eine Stelle, also diese eine Fabel handelt ja von dem weißen Raben, der angeblich schwarz wurde als Strafe, weil er den Christen Gold gebracht hat und den Muslimen Läuse und eigentlich hätte er es andersherum machen sollen. Und das ist natürlich dann irgendwie auch eine Metapher für ihn, die sozialen Ungerechtigkeiten erklärt. Oder es gibt die andere Fabel, wo ein Schakal totgeschlagen wird, weil er sich in irgendeinem Dattelhain vollfrisst. Und das erklärt dann halt, ja, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, ja, dann kann es eben passieren, dass man einen auf den Deckel kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
bist in Saarbrücken geboren und in Püttling aufgewachsen. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Seit einigen Jahren lebst du in Berlin. Hat dich deine Kindheit hier im Saarland ein Stück weit geprägt oder wie hat sie dich auch geprägt?
Ja, also ich bin tatsächlich, wenn ich jetzt heute Kinder sehe, beneide ich sie nicht, muss ich sagen, weil ich hatte sehr viel Freiheit als Kind. Also es gab ja noch keine Mobiltelefone und solche Dinge. Ich bin eigentlich nach der Schule, war ich immer einfach draußen und meine Mutter und meine Vater hatten keine Ahnung, wo ich war. Ich musste zurück sein, wenn die Straßenlampen angehen und was dazwischen war, haben sie nie erfahren. Und das war eigentlich schon eine sehr schöne Kindheit. Wir waren halt einfach immer draußen unterwegs, haben irgendwie irgendwas gemacht, uns unterhalten und es war eine gute Zeit, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, diese Freiheiten hat man vor allem auch in der Stadt nicht so sehr, weil es eben auch für Kinder vielleicht ein bisschen gefährlicher ist.
Dein Großvater hat im Bergbau gearbeitet und auch dein Vater. Man sagt ja immer, das Saarland ist stark geprägt vom Bergbau, teilweise noch bis heute. Hat der Bergbau und die Arbeit eben im Bergbau auch deine Familie geprägt, vielleicht auch dich ein Stück weit?
Ja, sehr, auf jeden Fall. Also in meiner Kindheit waren eigentlich alle Väter, also die Väter aller meiner Freunde, waren irgendwie im Bergbau tätig auf irgendeine Art. Es waren alle Schlosser, Maschinenbauer, Bergleute und so weiter. Ein paar auch in der Stahlindustrie. Und ich habe das ja miterlebt, als dann der Steinkohlebergbau im Endeffekt hier aufhören sollte. Das war für mich auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen das Bewusstsein für Klassenkampf und Arbeitskampf so ein bisschen auch geweckt, wo ich gemerkt habe, huch, also plötzlich gibt es hier so eine Bedrohung und alle könnten arbeitslos werden. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und früher hat es mich natürlich geprägt in der Hinsicht, dass also unter Kumpel gab es schon auch ein sehr, sehr enges Verhältnis, ein kollegiales Verhältnis. Es war immer so, okay, ja, irgendwie ich baue eine Garage, dann kamen halt drei Leute, die haben geholfen. Es gab immer irgendwer, der irgendwas konnte. Einer konnte lackieren, einer kannte sich mit Elektrik aus und so weiter. Und es war einfach so ein Geben und Nehmen und auch ein sehr starker Zusammenhalt, weil die Arbeit war natürlich auch gefährlich. Und ich glaube, sowas schweißt dann auch zusammen.
Gab es auch mal die Idee oder den Wunsch, dass du auch in den Bergbau gehst? Oder war immer klar, ich mache was ganz anderes?
Ja, ich glaube, für mich war das schon immer klar. Ich habe, glaube ich, auch einfach zwei linke Hände. Also mein Vater hat mir schon einiges beigebracht. Also ich bin immer ganz stolz, wenn ich, also neulich ging irgendwie der Scheibenheber in meinem Auto nicht mehr und ich habe es dann repariert und dann habe ich so ein Gefühl, bin ich voller Stolz, laufe ich dann wochenlang rum und erzähle es allen, dass ich selbst was repariert habe. Aber das war eigentlich schon vorher klar, dass ich irgendwie andere Interessen habe und andere Talente und andere Schwächen, als dass das irgendwie gepasst hätte.
Ja. Du bist nach dem Abi dann nach London gegangen für ein halbes Jahr. Wolltest du erstmal raus aus dem Saarland? Oder?
Ja, schon, ja. Also ich wollte irgendwie ein bisschen die weite Welt sehen und ja. Ich wusste auch noch nicht genau, was ich machen soll und dann war der Plan einfach, okay, ich gehe jetzt in eine Stadt, die mich irgendwie interessiert und die hat mich hauptsächlich deswegen interessiert, weil ich Künstler, Musiker interessant fand, die von dort kamen und dachte, ich jobbe da mal jetzt, das war sehr naiv. Ich hatte halt keinerlei Berufserfahrung, hatte schlechtes Schulenglisch. Ich habe dann 2 Tage in einer Bäckerei gearbeitet im East End, wo die Leute noch Cockney sprechen, ich habe niemanden verstanden, also ich stand an der Theke. Zusätzlich gerade in Bäckereien, ich kann nicht mal in Deutschland die ganzen Typenbezeichnungen von Broten und Backerzeugnissen und bin da ziemlich grandios gescheitert.
Aber wahrscheinlich trotzdem eine spannende Erfahrung auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch, weil ich war tatsächlich wirklich absolut bankrott. Also ich hatte noch irgendwie ein paar Pounds in der Tasche und musste fast, ich glaube, 3 Wochen lang nur von Kartoffeln leben, die ich mir in allen Variationen dann zubereitet habe. Ich hatte schon wirklich auch sogar Mangelerscheinungen physische, also das war schon eine Grenzerfahrung und ist auch irgendwie, natürlich hätte ich anrufen können und sagen, hey Mama, ich brauche Geld, aber dazu war ich dann zu stolz und habe mich dann so durchgeschlagen.
Und hast heute wahrscheinlich Back- und Brotvokabeln im Englischen drauf, auch mein anderer.
nee, um Gottes Willen, nee, die habe ich verdrängt.
Du bist dann zum Studium nach Berlin gegangen, Kommunikationswissenschaften und Publizistik und hast 9 Jahre in Lissabon gelebt. Wie kam es dazu und was hast du da gemacht?
Ja, das war nach meinem Bachelor, da wollte ich dann auch wieder weg. Ich habe ab und in regelmäßigen Abständen so einen Impuls, dass ich woanders hin will und tatsächlich war der Plan, dass ich, mein Vater hatte damals ein Segelboot, 7 Meter lang, also eigentlich, es war schon hochseetüchtig, aber es wäre sehr abenteuerlich geworden. Ich wollte damit nach La Martinique segeln und da ich nicht segeln kann, hat er mich dann in einem sehr langen Gespräch davon überzeugt, dass das eigentlich Selbstmord ist. Und ich war dann ziemlich frustriert, weil mein Plan nicht aufging und habe dann nach Flugtickets geschaut. Und zufälligerweise habe ich eins für Lissabon gefunden. Mhm. Erstmal wollte ich nur ein paar Wochen bleiben. Es hat mir dann aber so gut dort gefallen, dass es dann im Endeffekt 9 Jahre wurden. Ja.
Eine tolle Stadt, Lissabon auch.
Ja, auf jeden Fall, auch damals noch. Das war dann, ich glaube, 2009 bin ich zum ersten Mal hin. Lissabon ist mittlerweile ja schon auch sehr durchgentrifiziert, auch auf eine sehr traurige Art und Weise. Also viele von den Menschen, die ich dort kennengelernt habe, können sich es mittlerweile nicht mehr leisten, dort zu wohnen. Aber damals war das schon noch sehr runtergekommen teilweise. Ich weiß noch, in Moderdia wollte mich mal ein Taxifahrer, ich habe dort gewohnt, mein Taxifahrer wollte mich da nicht mehr hinfahren, weil er meinte so, ja, da fahre ich nicht hin, das ist mir hier zu, wie nennt man das, einfach wie so eine Art sozialer Brennpunkt.
Zu gefährlich vielleicht auch. Ja,
ja, wobei ich, also das glaube ich gar nicht, das waren glaube ich eher Vorurteile, die dann selbst innerhalb der Stadt dann irgendwie noch existiert haben. Und es gab auch noch diese Pensionen, hieß das. Dort haben halt irgendwelche älteren Menschen, teilweise auch noch ja, Versehrte vom Angola-Krieg, dann in irgendwelchen kleinen Zimmern gelebt. Es war eine richtig spannende, bunte Mischung aus Afrika, lateinamerikanischen Einflüssen, Brasilianern und so weiter. Also für mich war das wirklich sehr spannender Ort damals. Ja, und ich habe mir dann mühsam die Sprache angeeignet und habe nette Menschen kennengelernt und dann irgendwann habe ich mich da zu Hause gefühlt.
Und was hast du gemacht? Wie hast du quasi dein Leben und deinen Alltag finanziert?
Ich war dann Redakteur bei einem, ja, das war so ein Startup für Unternehmensnachrichten, eigentlich so ein Newswire mit Kurznachrichten aus New York. Mhm. Und das habe ich aus dem Homeoffice dann machen können.
Dieses Aufbrechen und diese Lust, immer wieder ja vielleicht aufzubrechen, was Neues zu entdecken, ist dir das auch ein Stück weit durch deine Großeltern und deinen Vater in die Wiege gelegt worden, dass sie eben auch in den 50ern gesagt haben, wir packen unsere Sachen hier im Saarland und wandern nach Marokko aus?
Ja, darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Also mein Vater glaube ich eher nicht. Ich glaube, mein Vater ist ganz und ganz Saarländer, der fühlt sich hier richtig wohl und der hatte, außer jetzt vielleicht mit einem, abgesehen von einem gewissen Frankreich-Bezug, den er natürlich auch durch seine Schulzeit hat, wollte er glaube ich nie wirklich wegziehen. Mhm. Meine Schwester und ich haben das beide. Woher, weiß ich gar nicht so genau.
Die Familie von Robert in deinem Roman kehrt nach einigen Jahren wieder ins Saarland zurück. Auch deine Großeltern sind wieder ins Saarland zurückgekommen. Wie war das Ankommen damals in der alten Heimat oder in der Heimat?
Ja, darüber habe ich tatsächlich gar nicht so viel mit ihnen gesprochen, wie das war, als sie dann zurückkamen. Ich weiß, dass mein Vater dann auf das deutsch-französische Gymnasium ging hier. Und ich glaube, für meinen Vater war es auf jeden Fall eine schwierige Umgewöhnung, weil er, also wir haben in unserer Familie auch nur saarländischen Dialekt gesprochen. Ich sage immer noch, also Hochdeutsch ist für mich die erste Fremdsprache. Und bei meinem Vater war das so, der war dann auf einer französischen Schule und hat dort auch schreiben gelernt zu einer Zeit, als er noch nicht Deutsch schreiben konnte. Und er hat dann im Endeffekt, wenn er Deutsch schreiben wollte, saarländisch platt, also Moselfränkisch oder Rheinfränkisch geschrieben, aber so wie ein Franzose schreiben würde, wenn er phonetisch diese Klänge erzeugen will. Also es war ein ganz wilder Mix. Ich glaube, für ihn war das schon noch eine einfach so, was die Schule angeht, eine schwierige Umgewöhnungsphase. Mhm. Aber als Kind lernt man ja noch schnell und er hat es dann, glaube ich, dann noch relativ schnell gut gemeistert.
Wie viele Jahre waren Sie insgesamt da gewesen?
Oh. Ich glaube 6 ungefähr. So genau weiß es tatsächlich niemand mehr, habe ich das Gefühl. Also wenn man dann irgendwie fragt, ist es immer wieder überraschend, wie schnell Dinge vergessen werden. Ja.
Da konnten auch die Fotos nicht helfen bei den Diskussionen. Wie deine Großeltern, kommst du auch immer wieder in Saarland zurück, wenn auch nur zu Besuch? Was verbindest du nach so vielen Jahren, in denen du auch woanders gelebt hast? In Berlin, London, in Lissabon mit dem Saarland?
Also der Ort der Kindheit, wo man groß geworden ist, der lässt einen nie ganz los, glaube ich. Das ist halt schon irgendwie auch Teil der Identität und auch, also jetzt so, als ich Teenager war und so, oder ja, so in meinen frühen 20ern, hat man das eher ein bisschen auch so als Belastung oder wahrgenommen vielleicht. Ne? Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so den besten Start. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Schriftsteller werden will, dachte man, wenn ich in New York geboren wäre, wäre das ein Vorteil. Aber ist es gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich liebe Berlin, es ist eine absolut spannende Stadt, um dort zu leben, aber über Berlin schreiben finde ich dann gar nicht mehr so spannend, weil wen interessiert das, wenn ich jetzt der Hunderttausendste bin, der über das Leben in Berlin schreibt? Die spannenden Geschichten kommen ja gerade eben durch Kontraste und so ein Dorfleben ist halt eigentlich ein ganz eigenes Universum, ist was ganz anderes, als in der Stadt groß zu werden. Und ich finde es schön, dass ich beides hatte und dass ich beides haben kann und immer mal wieder von beiden profitieren und beides erleben kann.
Und so wie du sagst, ja, Romane, Geschichten über Berlin gibt es eben unzählige und dir ist eben mit deinem Roman Die Launen der Ziege eine besonders spannende Geschichte über das Saarland und die Geschichte des Saarlandes gelungen. Könntest du dir auch vorstellen, irgendwann vielleicht mal wieder hier zu leben? Oder?
Ja, ich hatte schon öfters mal darüber nachgedacht, aber im Moment geht es mir eigentlich noch ganz gut in Berlin.
Wolltest du immer einen Roman schreiben oder war das schon immer dein Wunsch?
Also ich schreibe gern und habe schon immer geschrieben, seitdem ich es kann. Und Roman ist natürlich immer noch ein Stück weit so die Königsdisziplin, ja. Und es ist überhaupt spannend, was man mit Texten alles irgendwie verarbeiten kann an Themen. Und gerade bei einem langen Text hat man ja einfach Unmengen an Vorlaufzeit, um Dinge sich entwickeln zu lassen. Ja, also wenn ich Kurzgeschichten liebe ich auch, aber da hat man eben nicht diese Zeit auch einfach. Und dasselbe gilt ja auch für einen Film. Die Filme werden ja auch irgendwie, teilweise habe ich das Gefühl, immer länger, weil
Serien dann
auch. Ja, genau, weil es einfach andere Möglichkeiten gibt, Dinge künstlerisch zu verarbeiten. Ne?
Und was waren das für Geschichten, als du angefangen hast? Oder wie hast du angefangen zu schreiben, wenn du sagst, du hast eigentlich schon immer geschrieben, seit du schreiben kannst?
Ja, also die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, das war schon in der Grundschule wahrscheinlich. Das war irgend so eine Rittergeschichte. Also war jetzt nicht sehr ausgeklügelt, aber ich hatte immer Spaß daran, mir einfach Geschichten auszudenken. Ja.
Und auch eben dann schon geschrieben, damit es andere lesen? Oder war das eher für dich zum Spaß dann?
Ich glaube eher für mich zum Spaß, ja.
Die Launen der Ziege hast du angeblich in einem Rutsch durchgeschrieben, bevor du dir den Text auch mal angeguckt hast. So hast du 6 Monate oder so hast dafür gebraucht. Also geht das Schreiben dir leicht von der Hand und macht Spaß? Oder?
Es klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich vergleiche das immer mit einem Pickel, der halt irgendwann zum Platzen bereit ist. Also teilweise, es gibt Strecken, also die... Bis vor kurzem, ich hatte so eine Phase von, ich glaube, 4-5 Monaten, wo ich gar nichts zu Papier gebracht habe. Ich habe mich richtig ausgetrocknet gefühlt, das hätte ich, also richtig uninspiriert. Und dann aber so nach und nach, man sammelt ja Eindrücke, man sammelt immer wieder Ideen und dann irgendwann macht so psch und es kommt alles raus und dann schreibe ich und dann kann ich auch den ganzen Tag eigentlich schreiben und mir gehen die Ideen nicht aus.
Also dann macht es dann auch Spaß oder ist es dann manchmal auch Krampf dann? Ebenso klingt es auch, dass zwischendrin dann eben auch ja ein Stück Arbeit ist. Ne?
Ja, also dieser erste Entwurf, der ist eigentlich fast so ein Wahnzustand. Der ist eigentlich, also man ist da irgendwie, ist viel, also ein meditativer Zustand. Man merkt auch gar nicht, wie die Zeit vergeht. Man sitzt dann, also ich kann dann wirklich 6 Stunden lang da sitzen und dann schaue ich auf die Uhr und denke, huch, schon so spät. Das macht eigentlich Spaß, aber die Arbeit am Text danach ist schon sehr mühselig und das ist schon sehr, also ich leide darunter sehr, ja, weil es einfach so viele Optionen gibt, einen Satz zu stellen. Ich gehe ins Restaurant ging ich, also das sind nur banale Beispiele, aber das ändert den ganzen Rhythmus des Textes und so weiter. Und da kann man wirklich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und es ist sehr anstrengend. Ja.
Und was hilft dir, dass du dann sagst, so, jetzt ist der Satz gut, ich gehe nicht mehr ran, jetzt bleibt er so stehen oder ja, musst du den Text jemand anderem dann geben?
Ja, es gibt ja Gott sei Dank ein Lektorat, wenn man einen Verlag hat. Die haben natürlich einen ganz anderen, frischeren Blick auf sowas. Und irgendwann muss man es dann auch einfach aus der Hand geben. Also ich kann das irgendwann gar nicht mehr entscheiden. Es gibt auch immer noch Stellen, also wenn ich eine Stelle lese aus dem Buch bei einer Lesung, ich lese die und denke so, ja, gar nicht so schlecht. Und dann lese ich genau dieselbe Stelle 3 Tage später und schäme mich in Grund und Boden, was ich da für einen Mist fabriziert habe einfach. Wo ich denke so, das Wort hätte hier hin müssen, der Satz, den braucht man eigentlich gar nicht, den hätte man so machen können. Also ich habe da überhaupt keinen neutralen Blick.
Du hast für die Arbeit an deinem Buch 2020 auch das Ludwig-Harich-Stipendium bekommen, was auf den saarländischen Autor Ludwig Harich zurückgeht, der in Sulzbach gelebt hat und 2018 dort auch gestorben ist. Was hat dir das bedeutet und was hat das Stipendium auch für dich verändert?
Ja, das hat sehr viel, es hat mich sehr gefreut einfach. Ne? Ich war ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach nur ein Romanprojekt. Ich hatte nicht wirklich nennenswerte Veröffentlichungen vorzuweisen. Einfach dieser Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe, auch durch diese Juryentscheidung, hat mir schon sehr viel bedeutet und hat auch ein bisschen in mir so ein Pflichtbewusstsein geweckt, dass ich dachte, okay, also wenn jetzt schon Leute daran glauben und das lesen wollen, dann muss ich jetzt auch liefern. Und das hat auch war auch motivierend irgendwie.
Was bedeutet es dir jetzt, den Roman in der Hand zu haben, dass er fertig ist?
Ja, also das es sind so viele verschiedene Emotionen dabei. Ne? Also man hat dann plötzlich dieses Buch in der Hand, da steht der Name drauf, man weiß, es wurde 1000 Mal gedruckt. Das ist irgendwie auch beängstigend, weil man dann denkt, okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Gleichzeitig ist man natürlich auch stolz, wenn man irgendwie eine Lesung hat und es kommen Leute auf einen zu und sagen, ich habe es gelesen und fand es richtig toll. Es gibt einem natürlich auch was, ja, so ein Stolz, wenn man denkt, okay, ich habe da jetzt was zu Papier gebracht und man macht das ja in der Hoffnung, dass es irgendwem irgendetwas an Mehrwert bietet. Ja. Mhm. Also ich mache das nicht, weil ich, also aus finanziellen Gründen sowieso nicht, weil dann sollte man nicht in die Literatur gehen. Aber ja, man hofft halt eben, dass irgendwas in dieser Geschichte steckt, was irgendwas in irgendwem bewegen kann. Und dass das möglich war, zumindest in Teilen, das ist also eine ganz tolle Erfahrung.
Wie findet dein Vater und deine Familie das Buch?
Ja, also ich glaube, also sie sagen halt, es gefällt ihnen. Ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, wir haben da auch sehr verschiedene Geschmäcker. Mein Vater ist, denke ich, schon auch ein Stück weit stolz, dass er da so eine Geschichte inspiriert hat. Aber ich glaube, Eltern sind ja auch grundsätzlich so, die sind ja auf alles stolz, was man macht. Von daher will ich mir da auf deren Urteil oder da auch gar nicht viel einbilden. Und das sehe ich einfach so als ein separates Thema.
Aber wie wichtig war dein Vater und seine Geschichte und ja über die Zeiten seiner Familie, deiner Großeltern in Marokko auch für dich beim Schreiben?
Ja, also ohne diese Geschichte gäbe es das Buch ja gar nicht. Ne? Also von daher, man kann Inspiration ja aus allen möglichen Lebensgeschichten finden. In diesem Fall war es sozusagen die meiner eigenen Familie. Aber Geschichten finden sich ja an jeder Ecke, wenn man mit Menschen spricht. So jeder hat eigentlich eine interessante Geschichte. Also in diesem Fall bin ich natürlich dankbar, dass ich dass die mir sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, sollte man dankbar sein für die Menschen. Also wenn man irgendwie durchs Leben geht und mit Menschen spricht, so, es gibt so viele lustige Geschichten, die man hören kann, so viele interessante Menschen. Ich glaube, man sollte sich allgemein mal öfter wieder ins Gedächtnis rufen, was das für ein Geschenk ist, dass Leute Erfahrungen machen und mit einem teilen.
Und schreibst du schon an einer neuen Geschichte, an einem neuen Roman?
Ja, ich habe gerade also den ersten Entwurf für eine Novelle zu Ende gebracht. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was daraus wird. Da muss erstmal ein bisschen Abstand dazwischen kommen und da muss man sich nochmal anschauen. Ich hatte auch schon einen zweiten Roman geschrieben, den habe ich mit ein bisschen Abstand jetzt tatsächlich in der Schublade verschwinden lassen, weil ich es irgendwie nicht mehr fühle. Irgendwie fühlt es sich gerade nicht richtig an, da weiterzumachen.
Vielleicht kommt er ja nochmal aus der Schublade raus, auch wieder inspiriert durch das Saarland oder von etwas ganz anderem?
Nee, das ist tatsächlich was ganz anderes, ja.
Was auch immer daraus wird, auf alle Fälle viel Erfolg dafür und noch viele Leser für dein wirklich schönes Buch, deinen ersten Roman, Die Launen der Ziege. Danke für das Gespräch und deinen Besuch.
Ich habe zu danken, vielen Dank.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.